Ja, herzlich willkommen hier. Unsere erste Ausgabe Apfeltalk im Interview. Ein kleiner Test. Heute geht es ums iPhone. Und zwar bei mir, oder nicht bei mir, sondern via Skype zugeschaltet, ist Alex Olmer. Moin, moin.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich fühle mich geehrt. Die erste Ausgabe, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan.
Ja, das ist so ein kleiner Test. Und wenn du dich jetzt ganz schlecht benimmst, dann brechen wir das ab und es wird nie veröffentlicht und wir machen nie wieder sowas.
Sehr schön.
Woher kennt man dich, Alex?
Oder zumindest kennst du mich vielleicht vom iPhone-Blog, zumindest hast du mich darüber angeschrieben. Ich betreibe das iPhoneblog.de jetzt schon eine ganze Weile und bin auch in so ein paar Technik-Podcasts wie Bits und so beispielsweise unterwegs.
Ja, eine ganze Weile heißt, seit 2006 hast du das iPhone-Blog, oder?
Genau, Ende 2006 angefangen und das summiert sich ja fast schon so auf 3,5 Jahre auf.
Und was wolltest du da über das Cisco iPhone schreiben, weil das von Apple gab es ja noch gar nicht.
Ja, das stimmt. Das war so ein bisschen ein Schuss ins Blaue. Man hatte, wie das immer so vor diesen großen Apple-Events ist, viele Gerüchte und viele falsche Gerüchte. Und eins von diesen Gerüchten besagte halt, dass Apple an so einem Telefon arbeitet. Und das hat sich ja Gott sei Dank auch im Januar darauf dann als wahr herausgestellt. Mhm. Und ich war auch dann sehr glücklich, als es dann auch wirklich iPhone hieß, weil ich habe das iPhone-Blog dann schon betrieben dazu.
Ja. Und läuft erfolgreich.
Ich bin zufrieden, sagen wir es mal so. Es nimmt viel Tageszeit ein und spendet mir viel Freude.
Ja, wir sind ja auch zufrieden, dass es dich gibt. Da können wir mal abschreiben.
Das ist schön.
Du hast dann natürlich auch ein iPhone, ne?
Ich habe dann schon ein iPhone, ja. Auch mehrere, ja.
Alle Geräteklassen?
Ja, natürlich,
klar. In allen Größen?
Nein, nicht in allen Größen. So wahnsinnig bin ich dann doch nicht. Aber also jede neue Generation muss natürlich irgendwie schnellstmöglich her. Und die alten werden schweren Herzens aussortiert. Ich habe jetzt irgendwie zum ersten Mal, nach 2 Jahren, mal an die Familie weitergegeben, so die Classic-Geräte.
Ja, apropos Classic, ich habe meins hier gerade vor mir liegen. Auf der Verpackung irgendwie Kalenderwoche 42.
Ja.
8 Gigabyte. Also das war ja das Große, ne?
Das war das Große, das muss man dazu sagen. Also es gab für die ganze erste Zeit, wo das Gerät noch so unglaublich teuer war, noch eine 4 Gigabyte Version, die ich da damals auf eBay importiert hatte für, glaube ich, irgendwie 800 Euro oder so. Ja. Also so, aber dann halt auch irgendwie 2-3 Tage nach dem Release halt schon da. Das war lustig, weil es war ja überhaupt nicht zu verwenden, das muss man ja auch sagen. Also es war ja ein US-Gerät. Wo man überhaupt nichts mit anfangen konnte.
Stimmt. Ich habe meine Tante damals, die wohnt in den Staaten, die habe ich losgeschickt, um mir einen zu kaufen. Auch irgendwie an den ersten Tagen. Und Simlog AT&T, ne?
Ja, viel Freude hatten wir mit der Turbo-SIM-Karte und dem Zurechtschnibbeln.
Ja, die Turbo-SIM hatte ich zum Glück nie.
Naja, zum Glück, oder? Also ich meine, das war natürlich noch mal irgendwie ein erleuchtender Moment, als dann diese Turbo-SIM-Geschichte funktionierte und dieses Gerät, was ja echt nur zur Spielerei dann irgendwie zu verwenden war, ein Netz aufwies.
Ja, es gab dann noch irgendwie mal so ein Hack, da musste man über die Notrufseite rein, da muss man ganz schnell Wi-Fi klicken und ja, sehr, sehr seltsam. Das ist heute ein bisschen einfacher, wenn man sich so ein gelocktes Gerät holt oder noch besser ein ungelocktes aus dem Ausland, ne?
Ja, ich habe, das ist ja irgendwie eine Konstant, die ich irgendwie durchziehe. Ich habe mir noch kein T-Mobile-Gerät geholt bislang.
Ich auch nicht.
Ich habe bislang immer so den Weg nach Italien angetreten, als das dann funktionierte. Und bin da auch prinzipiell nicht unglücklich drüber.
Fährt man, glaube ich, auch mit besser mit.
Naja, also mein Hauptproblem an der Geschichte, obwohl wir jetzt hier komplett abschweifen, ist einfach, dass ich über das Gerät so gut wie nie telefoniere. Ich benutze es wirklich nur für den Datenkonsum. Also ich brauche viele Daten unterwegs. Mhm. Und da waren mir die Tarife nie angemessen. Ich schreibe nie Textnachrichten oder solche Geschichten. Ich habe noch nie eine MMS in meinem Leben versendet, außer so mal testweise. Und daher haben mir die Tarife irgendwie nie da gepasst.
Ja, mir auch nicht. Aber du hast recht, wir schweifen ab. Ja. Ich überlege jetzt gerade, wo wir mal weitermachen können. Es soll ja heute so ein bisschen gehen um die Aussage von Steve Jobs, die er 2007 gemacht hat, 5 years ahead.
Ja.
Ja, 5 Jahre sind wir voraus, den anderen. Das war vor 3 Jahren, also sind wir jetzt noch 2 Jahre voraus. Ja, du hast ein Nexus One, ne?
Zusätzlich. Ich habe auch einen Nexus One mir mal geholt, weil so eine Konkurrenzbetrachtung, so eine gesunde, ist, glaube ich, immer gut.
Genau.
Ja, das ist natürlich irgendwie ein wilder Spruch damals gewesen. Und du hattest da irgendwie, und wir haben im Vorgespräch mal darüber gesprochen, möchte man irgendwie auf Firmware 1.0.2, so diese erste ausgelieferte Firmware-Version zurück.
Genau, ich habe, da war bei mir hier, letzte App, die dazugekommen ist, YouTube. Eine Seite gab es, kein App Store, kein iTunes Store, nix.
Das wirkt alles so wahnsinnig lange her schon, aber ist es eigentlich gar nicht. Also die, ich weiß nicht, ob Steve Jobs vielleicht auch so die IT-Jahre meinte, die gefühlten IT-Jahre.
Ja, die sind dann in Wirklichkeit Monate, oder?
Ja, so ungefähr. Also, nee, also 5 Jahre voraus ist prinzipiell eine interessante Aussage. Was mich irgendwie natürlich, oder was unser Gespräch nächste Woche wahrscheinlich schlecht dastehen lässt, weil nächste Woche präsentiert er wahrscheinlich das nächste Gerät und dann sind alle unsere Aussagen, die wir jetzt tätigen, hinfällig.
Ja, nein, die sind nicht hinfällig, weil das wird er später veröffentlicht wahrscheinlich und deswegen hat er das schon präsentiert und wir sind voll glücklich drüber.
Ach so, ach so, ach
Ja,
so.
aber pst, weiß keiner.
Ja, diese Annahmen kann ich schwer einfließen lassen. Aber nee, also ich habe so einen gewissen Konkurrenzvergleich natürlich und den verfolgt man. Mir haben Mobilfunktelefone so vor dem iPhone überhaupt keinen Spaß gemacht. Also na klar, irgendwie so als Teenager hatte man sehr viele Modelle, aber irgendwann habe ich aufgehört, weil sich halt nichts weiterentwickelt hat. Und da muss man schon sagen, hat Apple irgendwie einiges geschafft, hat irgendwie ziemlich Bewegung in den Markt gebracht. Und wenn man sich die anderen Geräte anschaut, WebOS als auch Android, die haben sich
WebOS ist
natürlich,
Palm, naja.
genau, Palm Pre beispielsweise, die haben sich schon alle stark gegenseitig beeinflusst.
Ja, Symbian stirbt. Also ich weiß, meine Geschichte ist irgendwie so Candy Bar Phone von Nokia. Dann hatte ich mal ein Windows Mobile Phone mit Windows Mobile 5 oder so. Das habe ich nach einer Woche wieder verkauft, weil das konnte man gar nicht bedienen. Ja, und dann iPhone, ne?
Ja, wir haben schon einiges durchgemacht, muss man echt sagen. Das waren auch keine leichten Zeiten, aber nee, also iPhone hat halt schon wirklich aus keiner Fanboy-Perspektive, aber schon mit diesem ganzen Markt so ordentlich aufgeräumt. Also gerade wenn man sich so die Nexus-Geschichten anschaut oder halt auch die Palm Pre-Geschichten, es gibt überall so ein Marketplace, wo jetzt irgendwie native Apps irgendwie gehandelt werden oder gehandelt werden wollen. Google hatte irgendwie letzte Woche verkündet, dass sie auch schon 50.000 von diesen Apps in ihrem Store haben. WebOS ist ja so gerade so eine vakante Schiene, weil die ja von HP gekauft sind. Das WebOS, ja, der Palm Pre war irgendwie hochgelobt, da sind ja auch irgendwie ehemalige Apple-Mitarbeiter ja, beteiligt gewesen. Da muss man mal sehen, wie das weitergeht. Also ich fand es halt in der Technikpresse sehr hochgelobt, habe es auch selbst bedient und fand es irgendwie sehr, sehr schön. Aber ich glaube, das hat überhaupt noch keinen Einfluss auf irgendein signifikantes Marktsegment.
Ja, die Idee von dem Ding ist natürlich nicht schlecht, weil irgendwie das basiert ja komplett auf HTML und JavaScript oder so. Und dadurch kann irgendwie jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, dafür entwickeln
Ja.
und alles reinstopfen. Und gibt es da auch so eine App Store für? Oder?
Ja, da gibt es auch einen App Store dafür. Der war so ein bisschen obskur, weil irgendwie am Anfang, nee, das war der Android Marketplace, wo man irgendwie nur kostenlose Sachen einstellen konnte. Aber mittlerweile gibt es ihn, aber das Problem ist halt so, dass du natürlich auch eine gewisse Anzahl von Entwicklern auf der Welt hast und das iPhone, der App Store-Geschäft boomt natürlich gerade und dann zieht es hier halt gerade dorthin. Muss man mal sehen, wo es sich entwickelt. Also ich würde mir schon eine breitere Konkurrenz auf jeden Fall wünschen, weil so eine Einseitigkeit oder so eine, ja, einseitige Last ist da irgendwie nie gut.
Also meinst du auch, dass so die Apps machen das Ausschlaggebende für das an dem Gerät noch mit oder einen großen Teil?
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin mir da so ein bisschen unsicher, weil das ist natürlich irgendwie so ein Boom-Segment im Moment. Und das ist auch ein Boom-Segment, weil Leute da jetzt plötzlich relativ leicht Sachen entwickeln können, vertreiben können, Geld verdienen können, was immer so ein Zugpferd ist. Apple hatte sich ja das damals irgendwie ganz anders gedacht. Die haben ja erstmal keine Installation von irgendwelcher Drittsoftware erlaubt, haben gesagt, wir machen alles im Web.
Und dann kam die Sweet Solution, ne?
Und da kam die Sweet Solution, weil dann doch viele irgendwie aufgeregt sich haben. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass Apple weiterhin so ein bisschen in diese Richtung Internet zeigt. Also Und ich bin selbst der Ansicht, der ja irgendwie tagtäglich mehrere von diesen Apps auch testet und mir anschaut, etc. Viel könnte man davon im Netz machen. Also ich bin mal, es gibt natürlich irgendwelche Geschichten wie Spiele oder wo du halt große Installationen hast, Grafik, die halt irgendwie auf die ja, nativen Komponenten von dem Gerät zugreifen müssen. Aber viel ist einfach auch irgendwelches Datenbankenzeug, irgendwelche Kalendergeschichten, die man ohne weiteres irgendwie in einem vernünftigen, vollwertigen Browser, den ja das iPhone bietet, was meines Erachtens auch einer von den Erfolgen ist, ja, machen könnte.
Aber das ist ja dann wieder so die Marketingschiene der Firmen, ne? Die dann sagen können, wir sind auch im App Store drin.
Ja, und die muss man aber nicht gutheißen.
Nee,
Also,
das sage ich ja auch, aber.
es ist natürlich ein weiterer Vertriebskanal und der ist natürlich irgendwie sehr gehypt, wenn es da irgendwelche Chartlisten gibt und wenn man dann irgendwie eine hohe Position vermelden kann, nur weil man gerade seine App irgendwie kostenlos raushaut und dafür irgendwie mehrere tausend Downloads generiert. Naja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich so weiterentwickeln wird. Also App Store ist irgendwie, glaube ich, so der ganz große Hit im Moment. Ob das so auf Dauer so bleiben wird, weiß ich nicht.
Ja, und wenn du so das iPhone mal mit dem Nexus One vergleichst, ne?
Ja.
Was hat das Nexus One, was das iPhone nicht hat? Was es haben könnte oder haben sollte? Wo ist Google weiter als Apple?
Naja, also der Vergleich ist immer so ein bisschen schwierig, weil Google halt einen ganz anderen Ansatz damit verfolgt. Apple hat ja dieses eine Packung, ein Gerät, eine Software-Prinzip, in dem sie halt sowohl die Hardware anbieten als auch die Basissoftware.
Die plüschige Apple-Welt.
Ja, das ist alles irgendwie ganz geborgen und ganz gut aufgehoben, fühlen wir uns. Und Google sagt ja mehr oder weniger nur, hier ist unser Betriebssystem, was wir irgendwie auf vielen Geräten sehen wollen. Und sie geben ja sehr wenig Spezifikationen vor. Und jeder kann prinzipiell dieses Betriebssystem lizenzieren und dann irgendwie seine eigene Hardware schrauben. Was ja wirklich ein völlig anderer Ansatz ist. Und das Nexus One sticht eigentlich nur so raus, weil es ein Gerät ist, was irgendwie in Zusammenarbeit mit HTC und Google entstanden ist und was über die Google-Webseite vertrieben wurde.
Ja.
Vertrieben wurde, sage ich, weil das auch irgendwie vakant gerade ist, ob das noch so weitergeht. Das war so ein Versuch von ihnen, irgendwie die Geräte selbst zu verkaufen. Aber prinzipiell muss man diese Android-Plattform, glaube ich, in einer großen Perspektive betrachten. Es gibt ganz viele Hersteller, die es einfach als sehr kostengünstig empfinden, da so ein Android draufzuhauen und natürlich auch irgendwie durch diese Freiheiten, dass das alles irgendwie Open Source ist und man das irgendwie verändern kann, ja, sehr reizvoll finden, ihre eigene Oberfläche zum Beispiel darauf zu klatschen und das zu branden, etc.
Aber will man das? Also will man noch so ein Vodafone gebrandetes Gerät haben, so wie man das früher hatte mit dem Knopf, auf den man nicht draufkommen durfte, weil dann wird's teuer?
Ja, das ist so diese Grausamkeit, die aus dieser Verbandlung zwischen so Hardwareherstellern und Mobilfunkunternehmen entstanden ist. Natürlich will man die nicht, obwohl ich glaube, da wird es auch weiter noch in ein paar Jahren einen Markt für geben. Und zwar jetzt nicht der extrem hochklassige Smartphone-Markt, sondern einfach einen Markt, wo Leute einfach irgendwie ein funktionierendes Telefon brauchen und vielleicht mal irgendwie so ein paar SMS irgendwie clever verschicken wollen, vielleicht über eine Touch-Tastatur. Touch ist ja auch nicht gleich Touch, also da wird ja gerade im unteren Segment viel zusammengeworfen, wo wir uns irgendwie so als jemand, der da beim iPhone irgendwie relativ
Verwöhnt
vorne,
ist.
ja, verwöhnt ist, vorne dabei ist, irgendwie sich an den Kopf fasst, wie man so eine altertümliche andere Smartphone-Touch-Technologie noch verwenden kann. Aber prinzipiell kann man natürlich mit diesem Android viel machen und man kann natürlich auch viel Mist machen. Und Steve Jobs hat irgendwie jetzt auf dieser All Things Digital Konferenz so schön gesagt, die Kunden verlangen von uns, dass wir ja ein großartiges Produkt abliefern, bla bla bla. Sie verlangen aber auch von uns, dass wir unnötige Sachen weglassen. Und das ist meines Erachtens so eine der Geschichten, die so elementar einen Unterschied ausmacht. Da Apple beschneidet ganz klar Funktionsumfänge, um dieses Gerät selbst für die Großmutter irgendwie verständlich zu machen oder so intuitiv zu gestalten, dass man das irgendwie fast wie im Schlaf bedienen kann.
Ja, also das kennt man ja auch von macOS. Also ich habe meiner Mutter, sie konnte E-Mails verschicken mit ihrem Windows-Rechner. Dann habe ich ihr einen Mac hingestellt und jetzt ist sie ganz fit dabei. Ruft mich mit Skype an und sowas. Also das ist irgendwie so dieses, oder beziehungsweise mit iChat. Es ist halt deutlich einfacher alles.
Ja,
ja, man wird glücklicher. Ich hab ja die These, dass die uns LSD auf die Tastaturen schmieren. Und dann irgendwann rubbelt sich das ab und dann muss man neue Geräte kaufen.
Gibt, glaube ich, ziemlich wilde Theorien, was so Apple angeht, allgemein. Aber ja, das mit dem, also das mit dem Hauptbetriebssystem, mit dem Mac OS 10, wie wir das so kennen, muss man mal sehen, wie lange das noch so weiter besteht, weil dieses iPhone OS ist natürlich schon irgendwie der sehr geschlossene Kreis, der alle sehr glücklich macht, aber halt auch auf der anderen Seite halt stark einschränkt. Und ich kann ehrlich gesagt so auch beide Positionen verstehen. Ja, man muss da gar nicht so einseitig argumentieren, obwohl ich jetzt halt auch sehr stark in dieser einen Schiene tätig bin.
Sachen, die Apple weggelassen hat von Anfang an, das sind ja so Multitasking und andere obskure Sachen, die dann immer wieder von einigen Usern gefordert wurden und jetzt in anderen Geräten wie dem Palm Pre oder auch im Android drin sind. Was hältst du denn davon?
Schwierige Geschichte. Ich stecke natürlich auch irgendwie sehr weit oder sehr tief drin. Deswegen, also Multitasking klingt natürlich irgendwie alles erstmal sehr schick. Und ich bin auch mal gespannt, wie das dann genutzt wird. Also es gibt schon so einige Dienste, die ich gerne im Hintergrund laufen haben lassen würde. Also so bei dem Android schätze ich zum Beispiel, dass man zum Beispiel über Google Latitude irgendwie seine Position ständig übermittelt. Und das ist eine feine Geschichte, dass man halt irgendwie ständig in einem Chat online ist, etc. So. Und da muss man mal gucken. Also ich habe ja auch noch keine 4.0 so in der, also OS 4.0 in der Hand gehabt. Das soll ja damit kommen. Ich bin mal gespannt, ob das alles gut implementiert wurde, wie die das so uns angekündigt haben. Man merkt halt, dass so sukzessive Sachen eingeführt werden, die dann irgendwie angefragt werden von den Nutzern. Also ich glaube, an das iPhone OS ist schon jeglicher Wunsch einmal geäußert worden, aber so gerade was zum Beispiel so Design angeht und so weiter. Also man konnte dann ja auch irgendwann mit einer Firmware-Generation 2.0 meines Erachtens so diese Icons verschieben und es kam mit dem App Store, glaube ich, zusammen. Und jetzt kommen halt irgendwie mit Version 4.0, das muss man sich mal vorstellen, so Hintergrundbilder, die man irgendwie auf seinen Desktop klatschen kann. Also das sind so Sachen, die konnte natürlich irgendwie so diese Jailbreak-Gemeinde 1.0 konnte das irgendwie gleich schon von Anfang an. Und Apple führt das so echt wirklich sukzessive ein und schult seine Kunden, glaube ich, in dem auch mit.
Ja, ist aber dieses sukzessive Einführen ist wahrscheinlich auch gut, weil so machen sie sich wenigstens ein bisschen länger Gedanken drüber. Einmal jetzt wegen Multitasking mit der Batterielaufzeit oder auch mit dem Copy and Paste. Also wenn ich mir das auf anderen Geräten angucke, jedenfalls das, was ich bis jetzt gesehen habe, war meist eine Qual.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, sie haben natürlich Inspiration von vielen Geschichten, von vielen verschiedenen Seiten. Und die Copy-Paste-Geschichte ist ein wirklich sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Das ist so eine Sache, die hat irgendwie jeder gefordert und ich habe sie auch für überflüssig meines zu Anfang erachtet, aber ich möchte sie jetzt auch nicht mehr missen. Und da kamen aber auch so die hauptsächlichen Ideen kamen halt aus der Jailbreak-Ecke, wo die Leute dann halt irgendwie mit Konzepten rumgespielt haben, ja, also das irgendwie ausprobiert haben, etc. Und auch gerade dieser App Store, der stand ja auch irgendwie aus einer. Es gab früher mal so eine Software, die hieß Installer. Da konnte man ja über Jailbreak so Drittanbieter-Software installieren.
Das war das sogar noch unter der 1.0.
Ja, ja, genau. Also das hat schon alles so seine Anleihen. Und sie überlegen lange und das ist auch gut, dass sie das so machen. Sie werden natürlich auch so ein bisschen von dem Markt getreten. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie sie beispielsweise mit dem Thema umgehen, so einen mobilen Hotspot zu eröffnen, um seine beispielsweise UMTS-Leitung in so einem Art mobilen WLAN freizugeben, was jetzt irgendwie alle machen. Das macht das WebOS, das macht das Android mit der neuesten Version. Bin mal gespannt, ob Apple da sich ja auch von dem Konkurrenzmarkt irgendwie beeindrucken lässt.
Ja, ich glaube eher, dass Apple da auf seiner Tethering-Funktion bestehen bleibt und dann das immer noch schön in iTunes einbinden lässt und bloß viel Qual für die Nutzer manchmal.
Ja, also ich meine, da stecken wir natürlich auch extrem tief drin. Wahrscheinlich ist das für den
Otto-normalen Nutzer ist es wahrscheinlich das Einfachste.
Ja, aber ich meine, also das ist so der tägliche Ärger, mit dem man sich rumschlagen muss. Wirklich dieses iTunes und dieses Konzept, dass es über eine Musikverwaltung jetzt auch noch irgendwie Dokumente an Geräte weitergegeben werden, etc. Das ist alles ganz, ganz schlimm, aber ich glaube halt auch, dass der Otto-Normalnutzer das irgendwie ganz okay findet. Der hat dann irgendwie so seine 200 Songs im iTunes, über den iTunes Store gekauft und hat so ein paar Filme und synchronisiert die auf dieses Gerät, aber das ist mittlerweile langsam nicht mehr tragbar. Also der große Vorteil beispielsweise von so einem Android ist einfach, man kauft es, man nimmt es aus der Verpackung und schaltet es ein und gibt seinen Google-Account ein und
Hat
kann es
alles.
verwenden. Ja,
Ja.
also das ist schon ein Luxus. Also der hat mich sehr gefreut damals.
Ja, wenn man das jetzt mit den Jahren vor dem iPhone vergleicht, ich meine, ich habe meine Handys damals nie synchronisiert.
Ja.
Ich habe die Telefonnummern dann irgendwie so auf die SIM-Karte kopiert und hatte ich für jede Nummer einen extra Namen. Dann gab es da, was weiß ich, Mama Festnetz, Mama Handy, Mama Handy 2, Mama Festnetz manchmal erreichbar oder so.
Es ist sehr lustig, weil das ist zum Beispiel auch so eine Funktion, die es ja nicht von Anfang an gab, dass man beispielsweise Kontakte von einer SIM-Karte importieren konnte. Und da war es sehr schön zu sehen, dass so die erste Early-Adapter-Schiene das alles noch gar nicht hatte. Und dann drängte plötzlich so der Massenmarkt so ein bisschen auf dieses Gerät. Und dann hat man solche Funktionen nachgerüstet, dass man jetzt irgendwie, dass derjenige, der jetzt von einem Sony Ericsson kommt oder von einem Nokia und der hat halt seine klassischen 140 Kontakte oder wie viel das waren, 160 Kontakte, der konnte die dann von der SIM-Karte in das Gerät kopieren, weil da plötzlich Leute diese Hardware gekauft haben, die irgendwie keinen Mac hatten, die nicht irgendwie eine externe Adressbuchverwaltung hatten, wo wirklich wenn das Handy verloren ging,
Waren die Nummern weg?
Ja, waren die Nummern weg. Es gab auch so obskure Services damals. Du konntest ja mit deiner SIM-Karte, du kannst, glaube ich, immer noch zu einem Mobilfunkanbieter gehen und der legt die in so ein Gerät ein und druckt dir die Nummern und die Namen aus. So.
Oder du kannst die irgendwie bei O2 kannst du die auch irgendwie hochladen aus dem Handy raus. Kann.
Sowas muss alles sterben, aber das hat echt eine lange, lange Zeit gedauert, bis wir da sind. Und ich meine, vieles ist natürlich auch so der Zeit geschuldet. Also und das meinte ich vorhin mit dem, das iPhone hat ordentlich aufgeräumt. Also dieser ganze Mobilfunkmarkt, der steckte halt irgendwie echt in der Krise. Und das muss man dem iPhone schon zugute halten. Und wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, werden wir sehen. Also die nächste iPhone-Generation steht vor der Tür. Ich bin mal sehr gespannt, was da auch noch so für neue Ansätze, Stichwort Videotelefonie. Ich meine, das ist bislang immer gescheitert, das Projekt. Ob das jetzt mal Fuß fassen kann.
Einmal habe ich Videotelefonie gemacht. Da war irgendwie, oh, der Bruder von einem Kumpel war im Weserstadion, der ist Polizist und der hat uns angerufen, weil er so stolz war, dass er im Weserstadion arbeiten durfte. So für eine Minute. Und das war das einzige Mal in meinem ganzen Leben, wo ich Videotelefonie gesehen habe.
Ja,
Es
und
war auch
das.
sinnlos.
Naja, also ich bin mal sehr gespannt, was da irgendwie mit der neuen Generation kommt, weil das könnte. Ja, da könnte noch mal einiges aufgerüttelt werden.
Ja, aufrütteln, das ist jetzt auch irgendwie das iPhone, war ja auch so ein Aufrüttler für Microsoft mit ihren gescheiterten mobilen Betriebssystemen. Aber das Windows 7 Phone Edition Series Kram macht ja auch einen ganz guten Eindruck, ne? Jedenfalls die Bilder, die man gesehen hat.
Ja, ich bin mittlerweile so nach 3 Jahren und vielen Ankündigungen, was iPhone-Killer angeht, ja, das ist ja so ein geflügeltes Wort geworden, immer sehr oder sehr vorsichtig geworden, bevor die Geräte nicht auf dem Markt sind. Ich weiß natürlich, dass Microsoft ein großer Player ist und die auch eine gewisse Marktmacht noch mit dem Windows Mobile besitzen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie das ja, rüber retten können, weil sie sind da jetzt mittlerweile wirklich die Underdogs. Und wenn da Geräte im Herbst kommen mit dieser Software, dann schaue ich mir die an und bin erfreut, dass da noch ein weiterer Konkurrent auf dem Markt ist. Aber sie sollen erstmal beweisen, dass sie da was können. Also nur so ein paar Designstudien zu zeigen, was wir da irgendwie alles machen wollen, ohne dass das irgendwie mal einen Journalist in der Hand hatte oder irgendwie, also in der Hand hatte, meine ich wirklich so, dass das mal ausführlich testen konnte, ohne dass da einer hinter ihm stand. Mit der Hand auf der Schulter, dann reden wir weiter. Also das bin ich noch skeptisch.
Gut, so abschließende Frage.
Okay.
Du hast ein iPhone, neueste Version. Du hast ein Android, du hast ein Palm Pre und alle möglichen Geräte und darfst eins behalten.
Wieso? Wieso darf ich nur eins behalten?
Nein, was ist so? State of the Art oder was ist noch immer oder gerade jetzt so das Top-Gerät, wo du denken würdest, wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste, das möchte ich heute behalten? Das iPhone? Oder
das iPhone 4G.
Ach, du hast das in der Bar verloren.
Ja. Traumhafte Kinogeschichten, nicht wahr? Die also Material für stundenlange Geschichten hergeben. Nein, ich bin schon ein verblendeter iPhone-Besitzer, definitiv. Und das ist halt, also ich habe halt diese Geräte hier durchaus liegen, weil ich finde es halt wirklich wichtig, sich irgendwie nach zu allen relevanten Seiten zu informieren. Und dann muss man wirklich sagen, dass in so alltäglichen Praxis greife ich halt dann immer zum iPhone. Das ist jetzt nicht nur wegen dem Blog, sondern es ist einfach so das Gerät, was bei mir irgendwie am intuitivsten zu bedienen ist, wo ich mich zurechtfinde.
Auch wenn du damit nicht telefonierst.
Auch wenn ich damit überhaupt nicht telefoniere, ja. Also ein Anruf ist wirklich sowas, da kann man mir manchmal echt noch, also viele Leute zeigen mir dann noch was da irgendwie in den Anruflisten alles geht und so, weil ich das nie, das habe ich nie im großen Stile probiert. Aber so diese ganzen anderen Geräte machen wirklich feine Ansätze. Ich glaube halt immer noch, dass das iPhone, gerade weil es so simpel ist, immer noch voraus ist. Und
wie viele Jahre voraus ist es?
In Jahren lässt sich das schwer ausdrücken. Aber also ich bin schon der Meinung, dass es da setze ich mich aber jetzt echt auf irgendwie Glatteis, aber so zwei Generationen noch voraus, meines Erachtens. Also gerade das Nexus, was ja wesentlich später als das 3GS kam, kann erst jetzt mittlerweile mit der neuen 5er-Generation, die auch noch nicht offiziell draußen ist, so von der Geschwindigkeit mithalten beispielsweise. Und wer Apple-Geräte kennt, also Geschwindigkeit steht da ja überhaupt nicht im Vordergrund. Also die legen ja viel Wert auf Benutzerführung und auf einfache Handhabung etc. Diese ganze App-Store-Geschichte, auch wenn ich vorhin natürlich gesagt habe, muss man mal sehen, wo das weiter hingeht und so weiter, mit 200.000 Apps und dieser Zugkraft im Rücken irgendwie schon da 120.000, wenn nicht mehr, 120.000 Entwickler auf das Gerät gebunden zu haben, die darf, glaube ich, nicht unterschätzt werden. Das ist gerade so ein Markt, der für ganz viele Leute interessant wird, die noch nie irgendwie eine Mac-Entwicklung gemacht haben. Ich bin mal gespannt, was jetzt auf dieser WWDC in der Richtung vorgestellt wird, ob wirklich, was dann noch für Zielgruppen erschlossen werden sollen, gerade von Entwicklersicht.
Ja, gut, Alex, dann kriegst du jetzt noch 2 Minuten, ein bisschen Werbung zu machen, wenn du möchtest, für deinen Blog?
nee, das war ja schmerzlos. Ich dachte, ich werde in die Mangel genommen, aber
nee, das soll doch ein lockeres Gespräch werden.
das ist schön. Nein, also ich fabriziere News tagtäglich auf dem iPhone-Blog und habe auch im Moment ein bisschen Spaß an Videos gefunden. Es geht um das iPhone OS, das heißt, ich mache iPhone und iPad. Alles, was in diesen Rahmen fällt, ich mache keine Mac-News etc., da seid ihr auf der Höhe, nicht wahr? Beschränke mich auf das Thema und wer da mitlesen möchte, ich freue mich über jeden Leser, jeden Kommentar etc. Herzlich eingeladen.
Wo wir gerade sagen, iPhone OS, machst du dann auch bald Apple TV?
Ach, das sind alles so ungelegte Eier. Und wenn also ich habe mir heute die Videos angeguckt, wie gesagt, von Steve Jobs auf dieser Konferenz und war ein sehr spannendes Argument, weil er gemeint hat, irgendwie so an der Technik scheitert es hier nicht und auch nicht, dass man das irgendwie, an der Technik scheitert es nicht, aber es setzt sich nicht durch oder diese ganzen Apple-TV-Geschichten setzen sich nicht durch, was auch Google erfahren wird, hat er gesagt, weil es keine Marktpositionierung gibt, weil da kein Geld gewonnen werden kann und zu viele Kabelanbieter beispielsweise mitmischen, wo die Situation noch schlimmer sein muss als diese Mobilfunkanbieter-Landschaft.
Bleibt es ein Hobbyprojekt.
Also es klang wirklich nicht so, als ob er da jetzt in den nächsten Jahren irgendwo Ressourcen drauf verwenden möchte. Und wenn er das nicht möchte, dann wird das auch Apple nicht tun. Deswegen, ich glaube ehrlich gesagt, sie konzentrieren sich gerade auf den iPad-Markt, auf das iPhone OS im Allgemeinen und mal sehen, wo die Reise hingeht.
Ja, gut, dann vielen Dank.
Ja, danke dir.
Ja, das erste Interview mit Alex Olmer vom iPhone-Blog. Und wir hoffen, dass es euch gefällt und wir noch ein paar weitere Interviews machen hier auf Apfeltalk. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.